Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein Thema, das ich mit einem sehr interessanten Menschen besprechen kann und das auch in der letzten Zeit immer wieder durch die Medien geht, nämlich den digitalen Euro. Und ich bin sehr, sehr glücklich, Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, zu diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Balz.
Hallo, Herr Richter, seien Sie gegrüßt.
Ich stelle Sie erstmal vor, die meisten werden Sie wahrscheinlich schon kennen, aber dennoch, Sie waren lange Zeit, also genau 9 Jahre, Mitglied des Europäischen Parlaments und da haben wir uns auch kennengelernt. Sie waren damals Koordinator der EVP-Fraktion im ECON, also im Wirtschafts- und Währungsausschuss, für die EVP und damit einer der einflussreichsten Finanzpolitiker in Brüssel. Und seit 1. September 2018 sind Sie bei der Bundesbank und dort Mitglied des Vorstands. In Ihren Zuständigkeitsbereich fällt nun auch der digitale Euro. Jetzt erlauben Sie mir mal bitte die Frage, was ist eigentlich digitales Geld? Wenn ich Überweisungen bei meiner Direktbank mache, dann ist das doch auch alles digital. Dann habe ich doch auch alles elektronisch überwiesen von meinem Konto nach irgendeinem anderen Konto.
Also das ist grundsätzlich richtig, dass natürlich auch das Geld, was auf Konten bei Banken liegt, digitales Geld ist. Übrigens eine der am häufigsten gestellten Fragen. Insofern passt das auch zum Eingang unseres heutigen Gesprächs ganz gut. Wenn ich öffentlich über den digitalen Euro spreche, dann fragen eben Teilnehmer dieser Runden, was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich online zu Hause bezahle, von meinem Konto überweise, zu einem digitalen Euro? Es ist in der Tat so, dass wir hier zwei verschiedene Formen von Geld haben. Einmal hier Geschäftsbankengeld, das Geld, was eben auf den Konten liegt. Und der digitale Euro soll eben zukünftig von der Zentralbank herausgegeben digitales Zentralbankgeld sein. In einer Zeit, in der wir ja immer digitaler leben, ist es aus unserer Sicht eben auch wichtig, dass die Zentralbank hier eine digitale Form unserer Währung, unseres Geldes anbietet. Zentralbankgeld heute steht eben den Menschen, Bürgerinnen und Bürgern bloß in Form von Bargeld zur Verfügung. Und wir alle wissen, dass die Nutzung von Bargeld eben rückläufig ist.
Also wenn ich das zusammenfasse, es gibt nur eine Währung, nämlich den Euro, aber künftig in zwei Formen. Einmal dem Euro der Geschäftsbanken und einmal dem Euro der Zentralbank.
Genau, also wir haben Geschäftsbankengeld und auf der anderen Seite eben Zentralbankengeld. Beides aber eben natürlich in unserer Währung, dem Euro. Zentralbankengeld selber wird eben von der Zentralbank herausgegeben. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger nur bislang in Form von Bargeld eben möglich, Zentralbankengeld zu haben. Alles andere ist eben Geschäftsbankengeld.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich künftig die Möglichkeit habe, mit Zentralbankengeld zu bezahlen oder mit Geschäftsbankengeld, wozu brauche ich denn eigentlich das Zentralbankengeld? Es funktioniert doch heute schon alles ganz wunderbar mit dem Geschäftsbankengeld. Also ich kann ja mit Karte überall bezahlen.
Aus meiner Sicht ist es eben so, dass der digitale Euro unser aller Leben einfacher und sicherer machen wird. Wir haben ja eben gerade schon über Girokonten und das Geschäftsbankengeld gesprochen. Die meisten Deutschen besitzen eben mehrere Girokonten oder auch Girocards, also das nationale Zahlungsverkehrssystem. Die meisten Deutschen nutzen die Kreditkarten, wie Sie es richtigerweise gesagt haben, und oftmals eben auch Dienste wie PayPal oder Klarna. Aber bei verschiedenen Konten und Karten und auch Sicherheitsverfahren kann es eben dann auch leicht unübersichtlich werden. Mit dem digitalen Euro, Herr Richter, werden Sie zukünftig eine einzige Geldbörse haben. Sie werden überall in Europa diese Geldbörse nutzen können, egal ob Sie im Laden einkaufen, online bestellen oder auch nur einem Freund Geld schicken wollen. Und Sie werden eben nicht mehr zwischen verschiedenen Karten, Konten und Zahlungsdiensten hin und her wechseln müssen. Aus meiner Sicht wird es eben übersichtlicher und auch leichter zu bedienen sein. Was mir wichtig ist, der digitale Euro wird wie Bargeld sein, nur eben digital. Das bedeutet, er wird sicher, gebührenfrei in der Nutzung und vor allen Dingen immer verfügbar sein, auch wenn mal etwas mit dem Internet nicht funktioniert. Wichtig ist deswegen uns im Eurosystem die geplante Offline-Funktionalität. Sie soll eben Zahlungen ermöglichen, selbst wenn keine Internet- oder auch Mobilfunkverbindung besteht. Und wir beide wissen, dass das ja leider häufiger noch nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa der Fall ist.
Da haben Sie recht.
Was mir sonst auch wichtig ist, der digitale Euro wird sicherlich dafür sorgen, dass wir in Europa unabhängiger werden, weil wir eben nicht mehr so stark auf andere Zahlungsdienste aus anderen Ländern angewiesen sind, wie eben zum Beispiel die großen Kreditkartenfirmen aus den USA oder auch PayPal.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Europäische Unabhängigkeit gegenüber amerikanischen Zahlungsdienstleistern. Und das ist ja auch der Grund, warum die Zentralbanken, also die EZB oder auch die Bundesbank, dieses Projekt so treiben. Denn an sich gäbe es ja auch schon private Initiativen, wie zum Beispiel Vero, die von europäischen Geschäftsbanken ausgehen und auch digitales Geld einführen.
Das ist absolut richtig. Zunächst einmal die privatwirtschaftlichen Initiativen, Sie hatten jetzt Vero gerade genannt, sind sicherlich ein wichtiger Baustein. Sie zielen auch auf eine paneuropäische Erreichbarkeit. Und die Bundesbank, ich auch persönlich, unterstützen solche Vorhaben ausdrücklich. Aber trotzdem bleibt hier eine Lücke. Bisher gibt es eben keine einheitliche europäische digitale Zahlungslösung für den gesamten Euroraum und für alle Zahlungssituationen. Vero ist zumindest jetzt nur in 5 Euro-Ländern aktiv und wird dort angeboten. Der Fortschritt, das würde ich allerdings auch sagen, für Deutschland ist jetzt, dass nun auch die Commerzbank bei Vero mitmacht und damit im Grunde genommen der gesamte deutsche Bankenmarkt, also die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank, die Commerzbank und ING eben jetzt bei Vero mit aktiv sind. Mit Vero sind derzeit Zahlungen von Person zu Person und Online-Zahlungen möglich. Das Bezahlen an der Ladenkasse soll ab nächstem Jahr möglich sein. Tatsache ist aber eben auch, die Privatwirtschaft hat es seit der Einführung des Euro nicht geschafft, eine gesamteuropäische Zahlungslösung anzubieten, mit der man eben in allen Alltagssituationen zahlen kann. Wir haben nach wie vor, und wir sprechen ja über fast 3 Jahrzehnte, einen Flickenteppich aus verschiedenen Zahlungslösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle in Europa.
Es gab ja mal Eurocard.
Ja, das war eine große Chance, bis dann die Kreditwirtschaft entschieden hat, im Grunde genommen die Eurocard zu verkaufen. Mastercard hat sich gefreut, hat das damals übernommen. Die Markenrechte sind nach Schweden verlaufen. Aber das war im Grunde genommen ein Ansatz für eine echte gesamteuropäische Zahlungslösung. Aber da haben wir dann leider am Ende in Europa, aus Europa heraus, nicht den Mut gehabt, die konsequent weiter zu entwickeln. Ich will in diesem Zusammenhang auch sagen, dass rund 2/3 aller Transaktionen in Europa über die US-amerikanischen Anbieter laufen. Und das ist natürlich gerade im Lichte der aktuellen geopolitischen Lage eine viel zu große Abhängigkeit in einem systemrelevanten Bereich wie dem Zahlungsverkehr. Aber ich will nochmal betonen, private Initiativen sind ein wichtiger Baustein der Lösung, reichen aber allein nicht aus, um strategische Autonomie im Zahlungsverkehr dauerhaft zu sichern. Und genau hier setzt ja der digitale Euro an. Auf einer öffentlich bereitgestellten Infrastruktur können private Anbieter wie Vero eben auch ihre eigenen Lösungen entwickeln, ausrollen und auch miteinander verknüpfen. Klarer gesagt, ich erwarte und hoffe sehr, dass eben zum Beispiel diese privaten Lösungen wie Vero, wie Europa in Südeuropa, die Lösung in den nordischen Ländern am Ende auch enge Partner des Eurosystems und damit eben auch für den digitalen Euro werden. Das wünsche ich mir. Ich denke, am Ende ist es so, dass ein digitaler Euro nicht mit den privaten Initiativen konkurriert, sondern eben Vero und den anderen europäischen Angeboten am Ende eine stabile europäische Basis wird geben können.
Also Banken und Zahlungsdienstleister werden dann im künftigen System eine parallele Rolle spielen zu den Zentralbanken und sollen auch dabei helfen, die Infrastruktur für den digitalen Euro einzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
Der digitale Euro entsteht eben im Zusammenspiel zwischen Eurosystem und dem privaten Finanzsektor. Eins ist für mich klar, nämlich die Rollenverteilung. Die Zentralbanken werden zukünftig den digitalen Euro ausgeben und betreiben die zentrale Infrastruktur. Die Banken und anderen Zahlungsdienstleister sind die Schnittstelle zu den Nutzerinnen und Nutzern, also den Bürgerinnen und Bürgern. Sie eröffnen die Konten für den digitalen Euro, integrieren ihn in ihre Apps, was ganz wichtig ist, und wickeln die Zahlungen ab. Für die Banken bedeutet das, sie bleiben erste Anlaufstelle für Privatpersonen, Handel und Unternehmen. Sie bieten grundlegend für Nutzung des digitalen Euros notwendige Dienste an, etwa für Zahlungen im Handel, online oder zwischen Privatpersonen. Was mir noch wichtig ist, ist auch, dass sie darüber hinaus zusätzliche Dienstleistungen entwickeln können, zum Beispiel bedingte Zahlungen, andere Mehrwertdienste. Ich glaube, das ist eben auch insgesamt für die Bankenlandschaft wichtig, weil sie eben hier eigene Businessmodelle kreieren können. Was ich auch in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, dass das Verhandlungsmandat des Rates auf europäischer Ebene ja auch den Bedenken der Kreditwirtschaft Rechnung trägt.
Darauf wollte ich gerade eingehen, Herr Walz. Also die Begeisterung der Banken, ne, damit zu helfen, hält sich ja in Grenzen. Unter anderem deswegen, weil sie fürchten, dass Einlagen abfließen bei ihnen und in den digitalen Euro gehen.
Natürlich nehme ich solche Sorgen sehr ernst. Wir sprechen regelmäßig von Bundesbankseite, aber auch EZB-Seite mit den Banken. Ich kann Ihnen sagen, dass ich die Sorgen der Kreditwirtschaft außerordentlich ernst nehme, weil unser Finanzsystem funktioniert gut und Banken sollen auch künftig eine zentrale Rolle bei der Kreditvergabe an die Wirtschaft spielen. Der digitale Euro ist deshalb ausdrücklich als Zahlungsmittel des täglichen Bedarfs konzipiert, nicht als Anlageinstrument, was Sie als BVI-Vertreter sicherlich in besonderem Maße interessieren wird. Für mich sind drei Elemente zentral. Einmal das Thema Nichtverzinsung. Guthaben in digitalen Euro sollen wie Bargeld unverzinst sein. Das macht ihn weniger attraktiv als Anlageform. Dann das Thema der sogenannten Haltegrenzen, betragsmäßige Obergrenzen für die Bestände sind jetzt vorgesehen, die Nutzerinnen und Nutzer eben dann auch zukünftig in digitalen Euros halten können. Dadurch sollen eben übermäßige Abflüsse von Bankeinlagen verhindert und die Stabilität unseres Finanzsystems auch in Krisenzeiten gewahrt werden. Die genaue Höhe dieser Haltegrenzen wird im Zusammenspiel zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Rat auf europäischer Ebene festgelegt. Aber, das will ich auch sagen, Analysen des Eurosystems und auch unseres Hauses der Bundesbank zeigen, dass bei beispielhaft angenommenen Haltegrenzen etwa in einer Größenordnung von 3.000 Euro pro Person Auswirkungen auf die Liquidität im Bankensektor und die Finanzstabilität begrenzt bleiben. Und dann der dritte Punkt, der mir hier wichtig ist, die Verknüpfung des digitalen Euro-Konto mit einem Bankkonto. Ein Konto für den digitalen Euro kann mit einem Bankkonto verknüpft werden. Wenn eine Zahlung rechnerisch die individuelle Haltegrenze überschreiten würde, werden überschüssige Beträge automatisch auf das Bankkonto des Empfängers zurückgeführt und umgekehrt können Fehlbeträge vom Bankkonto auf das digitale Eurokonto nachgeführt werden, sofern dort ausreichend Guthaben vorhanden ist. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer läuft das im Hintergrund. Zahlungen bleiben reibungslos möglich und gleichzeitig werden eben strukturelle Umschichtungen von Einlagen begrenzt. Analysen des Eurosystems kommen hier zu dem Ergebnis, dass diese Kombination potenzielle Risiken für die Stabilität des Finanzsystems und die geldpolitische Umsetzung wirksam begrenzen werden. Das sind also die drei wesentlichen Elemente: Nichtverzinsung, Haltegrenzen und auch die Verknüpfung des digitalen Eurokontos mit dann dem jeweiligen persönlichen Bankkonto.
Kurze Nachfrage zu den Haltegrenzen. Sie sprachen von 3.000 Euro. Ist das schon fest?
Das ist ausdrücklich noch nicht festgelegt. Die 3.000 Euro habe ich beispielhaft genannt, weil mein Kollege Fabio Panetta, der frühere Zahlungsverkehrsvorstand der Europäischen Zentralbank, in einer Anhörung im Europäischen Parlament, im Wirtschafts- und Währungsausschuss, im ECON, eben einmal diese Summe genannt hat. Das muss keine Indikation sein. Am Ende wird das eben, wie gesagt, durch EZB und Europäischen Rat festgelegt, wie wir dann eben mit den Haltegrenzen verfahren wollen. Und da wird dann sicherlich eben auch eine Summe benannt werden.
Noch eine Frage zur Anwendung des digitalen Euro. Sie sprachen von den Zahlen an der Ladenkasse. Dann soll es auch im Geschäftsverkehr, also Wholesale, möglich sein, den digitalen Euro zu wählen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich, unser Haus, die Bundesbank, wir waren von Anfang an der Meinung, dass wir eben ein Wholesale-Produkt hier auch brauchen. Deswegen arbeitet das Eurosystem parallel zu diesen Arbeiten am Retail-digitalen Euro an Lösungen für den Finanzmarkt, was wir eben in der Tat als Wholesale-CBDC bezeichnen. Diese Lösungen in dem Bereich richten sich ausschließlich an Finanzinstitute und dienen der Abwicklung großer Finanzmarkttransaktionen mit neuen Technologien, wie etwa der Distributed Ledger-Technologie, etwa in tokenisierten Wertpapiermärkten. Die EZB hat hierfür einen zweigleisigen Ansatz vorgestellt. Ende des dritten Quartals 2026 soll unter dem Projektnamen Pontes, also Brücken, zunächst eine kurzfristige und pragmatische Lösung im Wholesale-Bereich vorgestellt werden und bereitgestellt werden, die dann eine Anbindung von DET-Systemen an die bisherigen Zahlungsverkehrssysteme, also vor allen Dingen auch Target-Services, ermöglicht. Unter dem Namen Appia, benannt einer der wichtigsten Verkehrsadern des Römischen Reiches. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob hier wirklich alle Wege nach Rom führen. Die können auch nach Frankfurt, nach Paris, nach Amsterdam oder in andere europäische Hauptstädte führen. Aber Appia ist eben der Name, soll eben zusätzlich eine langfristig und global kompatible Lösung entwickelt werden. Bei beiden Projekten, also Pontes und Appia, setzen wir auch auf die Expertise des Marktes. Also Banken, Zahlungsverkehrsdienstleister sind bei der Entwicklung im Wholesale-Bereich unmittelbar mit dabei.
Also der digitale Wholesale-Euro käme ja dann auch in Frage für KVGs.
Genau. Das ist auch, lieber Herr Richter, die Erwartungshaltung des Marktes, nicht nur von Banken und Zahlungsverkehrsdienstleister, sondern genau eben auch von KVGs, anderen Marktteilnehmern. Und deswegen arbeiten wir eben auch mit Hochdruck daran, dass wir hier mit einer ersten Version bis Ende des dritten Quartals diesen Jahres dann auch handlungsfähig und lieferfähig sind.
Eine ganz andere Frage, denn bei den KVGs bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die das Geld anwenden werden. Weniger bin ich da zuversichtlich bei den Privatleuten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Vertrauen der Bürger? Wie sieht es aus mit dem Themenkomplex Datenschutz? Und wie sieht es aus mit der Abschaffung des Bargelds, die da ja immer wieder im Hintergrund genannt wird? Zum Datenschutz. Also kann dann die EZB sehen, was ich wo bezahle?
Der Datenschutz ist sicherlich ein besonders wichtiges Thema, insbesondere, das würde ich auch sagen, bei uns im Land, also hier in Deutschland. Auch hier nehme ich den Schutz der Privatsphäre außerordentlich ernst. Das Eurosystem, um mal gleich Ihre Frage direkt zu beantworten, kann nicht sehen, wofür einzelne Nutzerinnen und Nutzer ihre digitalen Euros zukünftig ausgeben. Der digitale Euro wird dem Grundsatz folgen, dem Grundsatz der Datensparsamkeit und einem zweistufigen Datenschutzkonzept. Bei den Online-Zahlungen wird eine Identitätsprüfung und natürlich auch die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgen. Übrigens wie heute, das werden dann die Banken und Zahlungsdienstleister machen, bei denen das Konto für den digitalen Euro geführt wird. Das Eurosystem selber hält nur pseudonymisierte Transaktionsdaten, die Kundendaten selber verbleiben bei Banken und Zahlungsdienstleistern, ehrlicherweise von meiner Seite aus gesagt, da, wo sie auch hingehören. Bei den Offline-Zahlungen werden die Zahlungsinformationen direkt zwischen dem Zahler und dem Empfänger ausgetauscht, ohne Internetverbindung. Zahlungsdienstleister erhalten keine einzelnen Transaktionsdaten, sondern sobald eben eines der Geräte wieder online ist, nur zusammengefasste bzw. technische Informationen zur Synchronisation und zur Begrenzung von Missbrauchsrisiken. Einzelne Offline-Transaktionen werden somit nicht offengelegt, auch nicht gegenüber der Bank oder dem Eurosystem. Und um hier eben auch Geldwäsche und Sicherheitsrisiken zu begrenzen, wird es separate Obergrenzen für Offline-Guthaben oder bei den einzelnen Transaktionen geben. Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang: gegenüber den privaten Unternehmen sind die Daten ebenfalls geschützt. Zahlungsdienstleister dürfen Daten nur im gesetzlich erforderlichen Umfang verarbeiten und eine weitergehende Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Kundinnen und Kunden möglich.
Und die Abschaffung des Bargelds? Ist das jetzt der erste Schritt dazu?
Nein, das wissen wir beide, lieber Herr Richter. Abgesehen davon, ich bin nicht nur bei uns im Vorstand für den digitalen Euro zuständig, sondern auch das Bargeld. Und deswegen, der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, aber eben nicht ersetzen. Weder die Bundesbank noch das Eurosystem wollen das Bargeld abschaffen. Wir wollen, dass jeder und jede, der oder die lieber mit Bargeld zahlen möchte, dies auch künftig uneingeschränkt tun kann. Deswegen begrüßen wir es auch sehr, dass auf europäischer Ebene es eben kein einzelnes Gesetzeswerk jetzt zum digitalen Euro gibt, sondern dass eben ein einheitlicher Währungsrahmenvorschlag von der Kommission hier gekommen ist. Dieser geplante Rechtsrahmen eben präzisiert und stärkt auch den Status von Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel und soll die Annahme von Bargeld im Zahlungsverkehr auch zukünftig absichern. Parallel arbeitet das Eurosystem an einer neuen Euro-Banknotenserie und die Bundesbank selber engagiert sich mit Maßnahmen wie dem Nationalen Bargeldforum für eine verlässliche Bargeldversorgung. Auch wir investieren in die Bargeldinfrastruktur, werden 4 neue Filialen in den nächsten Jahren in Deutschland bauen, die eben dann sehr stark natürlich im Rahmen der Bargeldversorgung eingesetzt werden sollen. Also, um es zusammenzufassen, digitaler Euro und Bargeld sollen gleichberechtigt als gesetzliche Zahlungsmittel nebeneinander stehen.
Sie sprachen die rechtlichen Rahmenbedingungen an, die in Europa geschaffen werden müssen, dazu. Das bringt mich zu meiner letzten Frage, nämlich, wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Sie haben schon einiges angesprochen, aber wann können wir damit rechnen, dass die grundlegenden Rahmenbedingungen festliegen und dann auch tatsächlich Retail oder Wholesale mit dem digitalen Euro bezahlt werden kann?
Man muss sicherlich schauen, wie der aktuelle Stand ist. Hier muss man sicherlich zwischen politischem Prozess und der technischen Umsetzung unterscheiden. Ich will mal mit der Politik anfangen. Die Europäische Kommission hat ja im Juni 2023 das einheitliche Währungspaket vorgelegt, Verordnungsvorschläge zum digitalen Euro und eben die Neuregelung des Rechtsrahmens für das Euro-Bargeld. Hier ist eben das Ziel, das hatte ich gerade schon gesagt, das Zusammenspiel von Bargeld und digitalem Euro zu regeln und auch zukünftig die Koexistenz zu sichern. Der Rat hat jetzt vor Weihnachten 25 das Verhandlungsmandat angenommen. Damit liegt eine abgestimmte Ratsposition vor. Im Europäischen Parlament laufen gerade die Beratungen. Der zuständige Ausschuss hat einen Berichtsentwurf vorgelegt und das Parlament hat sich im Rahmen des EZB-Jahresberichtes grundsätzlich positiv zum digitalen Euro geäußert. Die Abstimmungen über konkrete Änderungsanträge werden für Mai, also in circa anderthalb Monaten, erwartet. Danach folgt noch der Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens selber hängt natürlich vom Verlauf dieser Verhandlungen ab. Aus heutiger Sicht rechne ich aber mit einem Abschluss bis Ende 2026. Und dann habe ich ja gesagt, neben dem politischen Prozess müssen wir eben auch schauen, was die technische Umsetzung anbetrifft. Wir hatten von 2021 bis 2023 im Eurosystem die Untersuchungsphase, in der grundlegende Fragen zur Ausgestaltung und zu den Auswirkungen analysiert wurden. Dann begann Ende 2023 die sogenannte Vorbereitungsphase. Ergebnisse waren hier unter anderem ein erster Entwurf des Regelwerks für den digitalen Euro, die Konzeption der zentralen Serviceplattform, Analysen zu Nutzerbedürfnissen und Marktstrukturen sowie auch die Auswahl der externen technischen Anbieter. Dann hat Ende Oktober 2025 der EZB-Rat beschlossen, in die nächste Projektphase überzugehen, die sogenannte Technical Readiness Phase. Und jetzt geht es eben um den Aufbau der Infrastruktur, um Tests, um die Pilotierung und die weitere Abstimmung mit den Marktteilnehmern. Und wenn das alles planmäßig verläuft, könnte das Eurosystem ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Pilotierung erster Transaktionen beginnen. Und ab 2029, und das ist, glaube ich, die Jahreszahl, die Sie hören wollten, lieber Herr Richter, für eine mögliche Erstausgabe dann bereit sein.
Also 29, noch 3 Jahre und dann kommt der digitale Euro.
Das hoffe ich doch sehr.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr faktenreiche und informative Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Einführung des digitalen Euro. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.